Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Dom und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute gehen endlich mal die Season Previews los. Heute mit der NFC North. Und da habe ich gleich einen ganz hochklassigen Gast, nämlich den guten Peter Schindler. Peter, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, moin moin. Ja, mein Name ist Peter Schindler. Wer, ich sag mal, um Twitter, Football-NFL-Universum, deutschen NFL-Universum unterwegs ist, der wird mich vielleicht so ein bisschen unter dem Handle at GERSooner kennen, GERSooner. Ich selbst mache einen Podcast zum Thema Big 12 College Football zusammen mit meinem Buddy Lukas, der Horns and Horses Podcast. Und ja, bin selbst leidenschaftlicher Fan der Oklahoma Sooners, aber auch der Minnesota Vikings und ja, bin sehr froh, heute zu Gast sein zu dürfen.
Genau, also der Podcast von Peter natürlich auch in den Shownotes verlinkt, gar keine Frage. Prozedere ist dasselbe wie letztes Jahr, die Leute, die schon länger dabei sind, sollten es kennen. Wir fangen beim vermutlich schwächsten Team nächstes Jahr an und arbeiten uns dann zum stärksten Team vor. Und da würde ich sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Team an und das sind die Detroit Lions. Und zur letzten Season von denen lässt sich eigentlich nur sagen, ja, es gab da einige Probleme. Also man ist sowohl die schlechteste Defense in Points Allowed als auch in Yards Allowed und auch die Offense ist jeweils 20. in Yards Gained und Points Scored gewesen, also absolute Katastrophe. Wirkliche Stärken kann ich da jetzt auch nicht finden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ja, also ich bin immer ein großer Fan davon, sich auch noch mal so ein bisschen Advanced Stats anzugucken. Und ich habe mir jetzt für die Folge jetzt auch mal ein bisschen was angeschaut von Football Outsiders. Die haben ja mal so ein paar schöne Metriken, die dann ja auch noch mal so Spielsituationen mit einbeziehen. Aber ich kann das definitiv bestätigen. Also wenn man die Gesamt-DVOA, nennt sich das, diese Advanced Metric, mal auf alle Teams runterbricht, dann sind die Lions 29. gewesen und die Offense 16., die Defense dead last, ne, 32. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, Probleme, das ist also, wenn ich Detroit Lions Fan wäre, dann war das vermutlich die Saison, wo ich mir überlegen würde, okay, wie viel Schmerzen kann mir dieses Team eigentlich oder diese Franchise im Endeffekt irgendwie bringen, so, ne? Das ist alles irgendwie halb gar gewesen. Matt Patricia war ja schon am Anfang der Saison so echt nicht so ganz sattelfest gewesen, obwohl einige die Lines doch relativ hoch hatten. Und wenn ich mir beispielsweise mal anschaue, dass sie, was das Early Down Passing angeht, 23. waren, also was die Frequenz, die Anzahl angeht bei Early Down Passing, sie waren super effektiv, waren 8. gewesen, was das EPA angeht. Aber sie haben halt einfach viel zu wenig gepasst so. Und was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, ist, ja, also wieso, wenn du mit Matt Stafford eigentlich einen wirklich soliden Quarterback hast, warum baust du um den kein vernünftiges Team drumherum, dass man sagt, okay, daraus kannst du doch eigentlich was machen. Aber ja, letztendlich war es auch letztes Jahr wirklich die Defense gewesen, die diesem Team halt auch irgendwie eine bessere Bilanz hat ja kosten lassen und ich finde auch zu Recht, dass man sich dann auch von Matt Patricia und auch vom General Manager getrennt hat.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass Matt Patricia ja ein Defensive Head Coach ist und ja, eigentlich alle Ressourcen die letzten Jahre wirklich in die Defense gesteckt hat,
ja,
dann in gefühlt allen Statistiken schlechteste Defense der NFL zu sein, ist eine Katastrophe. Deshalb auch Dan Campbell, First Year Head Coach, ganz interessanter Move. Ich weiß nicht, wie er dir gefällt. Ich finde ihn als Person sehr, sehr spannend. Was er dann als Coach macht, wird sich dieses Jahr zeigen. Ich gehe jetzt auch nicht mit allzu hohen Erwartungen an die Lions dieses Jahr ran, aber auch wenn man sich den Draft anschaut mit dem neuen General Manager etc., da hat sich schon einiges getan und ich glaube, da könnte es auch wirklich gut bergauf gehen.
Ja, es ist interessant. Also für mich ist tatsächlich der Head Coach eine relativ große Blackbox. Also es kommt ja hinzu, der hat ja keinerlei Erfahrung als College-Head Coach oder als Coordinator in der NFL. War ja jetzt irgendwie bei den Saints gewesen. Das ist, finde ich, schon ein ziemlicher Bold-Move gewesen von den Lions. Sie waren wohl auch an Matt Campbell von Iowa State dran. Den hätte ich ehrlich gesagt sogar noch einen Tick besser gefunden, weil ich tendenziell glaube, dass das wirklich ein Head Coach der Zukunft ist. Was mich so ein bisschen an Campbell stört, war, aber das muss halt tendenziell nichts bedeuten, das war sein Einstand bei dieser legendären Pressekonferenz, wo er irgendwie gesagt hat, wir werden dem Gegner die Kniescheiben wegbeißen und bla bla bla. Ne? Also wirklich so wie so ein Primat, der sich dahingestellt hat und erstmal irgendwie die ganze Zeit auf seine Brust gekloppt hat. Aber das weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nur Schauspiel. Wirkte aber irgendwie so leicht befremdlich. Ja, jetzt kommt halt aber auch wirklich noch hinzu, ich meine, wie gesagt, man kann ja von Matt Stafford halten, was man möchte, ne? Aber ihn wegzutraden und dafür Jared Goff zu holen von den Rams, ich weiß halt nicht. Also, ob das wirklich ein Upgrade war, fairerweise muss man sagen, also ja, ich meine, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dieses Jahr wird es mit Sicherheit nicht das Jahr werden, wo du wirklich eine Chance haben wirst auf die Playoffs. Ich glaube, du wirst tatsächlich, und das sagt das Win-Total ja auch, ne? Also man hat irgendwie das schlechteste Vegas-Win-Total überhaupt von allen Teams. Ich muss mal kurz gucken, was hatten sie da? 5. Also man rechnet mit 5-7. Ja, das ist halt, das riecht ja jetzt nicht wirklich nach Playoff-Teilnahme oder irgendwie im Bereich dessen.
Richtig. Genau, den Stafford-Trade hast du schon angesprochen, auf den würde ich dann später nochmal zu sprechen kommen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu den Draft-Picks. Und ich muss sagen, der Lions-Draft, teilweise extrem, extrem coole Picks, teilweise so Picks, wo ich mir dachte so, meh. Also für mich generell einer der besten Picks im Draft war an 7 Penei Sewell zu bekommen. Mhm. Aber auf meinem Pickboard der Nummer 2 Spieler, ich glaube, das sah bei den meisten Leuten tatsächlich auch so aus. 6'5 Junior von Oregon, wiegt 325 Pfund, ist wahrscheinlich der sicherste Pick im Draft.
Also, absolut, absolut. Also da gehe ich voll mit. Das wird für die O-Line massives Upgrade sein. Und ich sag mal, es gab ja nicht wenige, die Penei Sewell da auch tatsächlich noch weiter vorne hatten. Also insofern, dadurch, dass der halt an Pick 7 runtergegangen ist, war das eigentlich für die Lions ein No-Brainer.
Ja, definitiv. Also ich glaube, man hat es auch im War Room von den Lions an der Reaktion von allen gesehen, nachdem der Pick announced wurde. Also so einen Spieler an 7 zu bekommen, ist wirklich brutal gut. Dann an 41 ist man mit Defensive Tackle Levi Onwuzurike gegangen. Ratchet Senior von Washington, das war mein Nummer 3 Interior Defensive Lineman, wenn ich mich richtig erinnere. Wird vermutlich auch dieses Jahr direkt starten. Den Pick fand ich im Vergleich zum nächsten Defensive Tackle, den man direkt genommen hat, an 67, nämlich Alan McNeil. Relativ sinnvoll, Alan McNeil habe ich nicht so wirklich verstanden an der Stelle. Also der kam mir da ein bisschen hoch vor.
Ja, gehe ich mit. Und es ist halt aus meiner Sicht auch ein bisschen, also ich finde es generell schwierig, dann immer in so relativ hohen Picks dann auch in Richtung Defensive oder Interior Defensive Line zu setzen. Gerade wenn du vorher schon Defensive Tackle genommen hast. Aber ja, also muss man halt mal schauen. Offensichtlich hat man einen Plan für den so. Also man wird ihn ja wahrscheinlich nicht draften, wenn man nicht von dem überzeugt ist. Mein Ansatz wäre es vermutlich nicht gewesen. Aber das ist halt leider das Problem oder vermutlich auch das Schöne, dass wir es halt nicht wirklich beurteilen können aus Teamperspektive. Aber zumindest würde ich da auch ein Fragezeichen hinsetzen.
Genau, er ist der deutlich massivere von den beiden. Also ist kleiner, ja. Da liegen dann trotzdem nochmal, ich glaube, knapp 30 Pfund dazwischen. Ich denke sogar, dass er dieses Jahr starten wird, dann vermutlich als Nose-Tackle. Wäre auch für mich in dem Scheme von den Lions für ihn der beste Fit. Einen Pick, den ich noch anmerken will, der relativ spät ist. Eigentlich gehe ich nie in die vierte Runde, beziehungsweise so spät. Wir sind jetzt an Pick 101. Ifeatu Melifonwu.
Ja.
Und das ist einer meiner Lieblingspicks im ganzen Draft gewesen, weil ich unfassbar hoch auf dem war. Also das war mein absoluter Draft-Crush. Ich hatte den als, ich glaube, Nummer 4 Corner, aber wirklich ganz knapp hinter JC Horn, der dann tatsächlich als erster Corner gegangen ist. Grandioser Spieler in meinen Augen. Ratchet Jr. von Syracuse, 6'2", also perfekte Maße für einen Corner. Tolles Size, ist super in Man, kann auch Zone gut spielen. Ach, toller Corner. Super Pick.
Ja, das muss man den Lions auch lassen. Ne? Also mit Jeff Okuda im letzten Jahr haben sie jetzt natürlich noch einen weiteren Cornerback geholt, der da, glaube ich, ganz gut in dieses Scheme da reinpasst. Auch so von den Maßen her super passt, hast du ja bereits gesagt. Syracuse ja auch im College, was ja wirklich regulär immer unter dem Radar liegt. Also auch aus meiner Sicht ein sehr sinnvoller Pick in dem Fall. Also tatsächlich haben sie da schon ein bisschen was weggemacht, was sie jetzt quasi mit den zwei Defensive Tackle so ein bisschen an Fragezeichen gesetzt haben.
Hast du noch irgendwas zum Draft? Weil sonst würde ich direkt weitergehen.
Ja, also was man natürlich immer noch erwähnen kann, ist, dass man mit Amon-Ra St. Brown dann jemanden gedraftet hat, der vermutlich hier auch gerade in Deutschland einiges an Berichterstattung abbekommt. Ja, also ich meine, Amon-Ra, da war das ja im letzten Jahr immer noch so gewesen oder auch vor 2 Jahren, da gab es ja den einen oder anderen, der dann immer gesagt hat, so ja, das könnte auch tendenziell jemand sein, der vielleicht sogar in der ersten Runde, in der zweiten Runde geht, ist dann doch wieder relativ weiter hinten gegangen, wie bei den anderen St. Browns, beim anderen St. Brown. Und ja, aber ich denke, das wird auch nochmal interessant zu sehen sein, wie er sich jetzt bei den Lions ja anstellt. Ich meine, sein Bruder spielt ja auch bei den Packers. Also das wird auf jeden Fall nochmal interessant für die Division zu sein.
Meinst du, der wird auch Snaps outside sehen oder siehst du den als rein Slot Wide Receiver, was er ja den Großteil seiner College-Karriere gespielt hat?
Ja, ist interessant. Also wenn wir jetzt schon direkt so ein bisschen mal was über das Wide Receiving Core der Lions besprechen wollen, ich finde, das hat im Vergleich zum Vorjahr echt massiv abgebaut. Also, ich meine, wenn du mit Marvin Jones und Kenny Golladay zwei wirkliche Top-Receiver verlierst, die dann im Grunde mit Rashad Perryman unter anderem ersetzt, dann würde ich halt sagen, sag niemals nie. Ne? Also, wer weiß, wie sich dieses Wide-Receiving-Core generell auch entwickeln wird. Ich sehe den aber tatsächlich, wenn er denn erstmal irgendwie relevante Snaps bekommt, tatsächlich eher als Slot-Receiver. Aber mal schauen, vielleicht ergibt sich da noch die eine oder andere Chance. Und wie wir ja alle wissen in der NFL, ich meine, Verletzungen sind halt auch mal schnell da. Ne? Und gerade im Trainingcamp kann es halt dazu kommen, dass man dann halt dann doch den einen oder anderen Spieler verliert und vielleicht kommt dann doch der eine oder andere Rookie nochmal zu mehr Snaps. Aber Geld wetten würde ich darauf vielleicht erstmal nicht.
Ja, also als Eagles-Fan kann ich auf jeden Fall bestätigen, was du mit den Verletzungen meinst. Ja. Der Wonta Smith auch schon wieder für 2-3 Wochen raus, aber ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Key Additions in Free Agency. Du hast es angesprochen vorhin schon, den Matt Stafford Trade, Matt Stafford. Und bekommt dafür Jared Goff einen Drittrunder in dem diesjährigen Draft, das dürfte Alan McNeil gewesen sein.
Ich glaube, ja.
Einen 2022 First-Rounder und einen 2023 First-Rounder. Also wirklich massiv viel bekommen, vor allem, weil man auch noch Jared Goff dazu bekommt. Da gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. Manche sagen, boah, der sollte eigentlich kein Starter sein, so wie er in letzter Zeit gespielt hat. Ich finde, er ist solide. Er ist sicherlich nicht so gut, wie er bezahlt wird, gar keine Frage. Ja. Aber trotzdem, ich finde persönlich, er kriegt ein bisschen zu viel Hate ab. Für mich ist es ein solider QB. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er über lange Jahre jetzt die Zukunft bei den Lions ist. Gerade man hat nächstes Jahr 2 First-Rounder, übernächstes Jahr 2 First-Rounder. Die Quarterback-Class nächstes Jahr, wir haben jetzt schon wieder 5 Quarterbacks, die in der ersten Runde gehandelt werden. Also, wenn da ein hoher Pick bei rumspringt, würde ich nicht davon ausgehen, dass Jared Goff noch viele Jahre bei den Lions Quarterback spielen wird. Abgesehen davon, was vom Vertrag her noch ganz spannend ist, was das auch nochmal begünstigen würde. Die Lions haben nach 2022 eine Team-Option und können den Vertrag praktisch terminieren. Also da würde es sich halt dann wirklich anbieten, einen Quarterback zu draften in den nächsten Jahren und dann Goff nach 2022 ziehen zu lassen.
Ja, also in dem Kontext hört sich das auch alles natürlich total sinnvoll an. Ne? Also im Endeffekt, wenn du schaffst, im Grunde neben deinem also in diesem Trade noch ein paar Draftpicks rauszuholen, wenn du sagst, okay, der Vertrag ist für mich halt so passend, dass ich da zeitnah auch rausgehen kann, dass das Risiko für mich relativ gering ist und man im Grunde vielleicht, naja, ist jetzt vielleicht zu viel, aber ich sag mal, das Risiko, dann irgendwie eine vergleichsweise schlechte Saison zu spielen, dann einen wirklich hohen Draftpick zu bekommen, ist ja dann, das wiegt sich ja dann auch ab, ne? So, also das ist ja tendenziell, wie du schon sagst, das kann eine Strategie sein. Und wie gesagt, ich möchte nicht mit Hate anfangen. Also Hate ist sowieso bei sowas, bei so einer Beurteilung fehl am Platz. Also ich meine, wenn man mich dahin stellen würde, ich würde da keinen Ball irgendwie an man, ne? Also brauchen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Aber auf so einem hohen Niveau muss man schon sagen, wenn man sich den Vergleich anguckt der Quarterbacks in der NFL, würde ich Jared Goff tatsächlich eher im unteren Mittelfeld sehen. Also der ist sicherlich mit einem vernünftigen System, mit vernünftigen Waffen, ein sehr solider Quarterback. Der hat es auch schon in den Super Bowl geschafft, ne? Das muss er auch erstmal schaffen als Quarterback. Aber wenn man nochmal zurückguckt, was für ein hoher Draftpicker eigentlich war und das mal in Relation sieht, irgendwie andere Quarterbacks besser getroffen. Und aus meiner Sicht ist er jetzt nicht unbedingt das Upgrade zu Matt Stafford. Mal schauen. Also ich meine, jetzt ändert sich natürlich viel in Detroit. Neues System. Was mir so ehrlich gesagt so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, das hatte ich ja schon vorhin erwähnt, dass mit Kenny Golladay und Marvin Jones halt wirklich zwei sehr, sehr starke Spieler weg sind, die Goff eigentlich hätte brauchen können.
Auf jeden Fall. Du hast gesagt, zwei Wide Receiver verloren. Man hat einen Wide Receiver geholt. Tyrell Williams hat einen 1-Jahr-4-Millionen-Deal bekommen. Ja, solider Spieler wird definitiv starten. So schlecht wie das Receiving Corps von den Lions ist, aber das ist für mich auch definitiv kein Nummer 1 Receiver in der NFL. Also irgendwie hast du Jared Goff jetzt schon in eine Situation gebracht, wo er fast nur scheitern kann.
Also ich glaube, man kann wirklich nur hoffen, dass man viel irgendwie auf kluge Play-Callings setzt. Also, dass man wirklich viel Play-Action spielt. Terry Williams ist ja nun wirklich ein guter Speedster. Breshad Perryman ist auch eigentlich ein solider Receiver, aber jetzt auch aus meiner Sicht keiner, der Bäume ausreißt. Ja, ich meine, Quintus Cephus hast du noch. Ne? Ich meine, über Amon Ross St. Brown haben wir noch gesprochen. Wir haben noch TJ Hawkinson. Ich meine, das ist halt auch ein Spieler, der im Passspiel durchaus einen Unterschied machen kann, gerade wenn das Feld nicht mehr lang ist. Also Offensive Line ist halt auch noch jung, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, Penei Sewell wird jetzt vermutlich ein großer Pluspunkt sein, aber er ist halt auch noch Rookie, ne? So. Taylor Decker, guter Left Tackle, Frank Ragnow hat jetzt verlängert, Pro Bowl Center immerhin. Also die Offensive Line ist nicht schlecht. Sie ist jung, sie ist aber nicht schlecht. Und ich glaube, wenn man guckt, wenn die sich wirklich auch im Passplay weiterentwickeln, wenn sie halt auch gerade bei Play Action im Endeffekt sich gut eingliedern, dann kann das auf jeden Fall für Jared Goff ein Vorteil sein. Aber ich sag mal so, das ist, für mich sind sie offensiv auf jeden Fall ein Underdog.
Genau, du hast die O-Line schon angesprochen. Einen Spieler möchte ich da noch hinzufügen. Erstens, weil ich sehe, wie er bei den Eagles fehlt. Und zweitens, weil er einen absolut grandiosen Namen hat. Halapulivati Vaitai. Super Right Guard in meinen Augen. Also vor allem für den Preis, für den man ihn bekommen hat in der Offseason letztes Jahr. Echt stabiles Signing. Also du hast es angesprochen, die O-Line ist wirklich stark, aber die Receiving-Waffen, da muss dann schon viel über Running Back DeAndre Swift laufen, um da in der Offense erfolgreich zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zur Defense. Auch da gibt es eine interessante Edition. Man hat Defensive End Michael Brockers verpflichten können. 3 Jahre, 24 Millionen Deal. Ja, auch er so ein Spieler. Du hast es bei Jared Goff angesprochen. Extrem hochgegangen, weil er First Overall Pick damals konnte sich nicht durchsetzen. Michael Brockers, 14. Pick in 2012, auch er hat irgendwie nicht so seine Top-Rolle in der NFL gefunden. Aber ich finde, zu dem Preis, er ist immer noch ein mindestens solider Edge-Rusher. Der wird auch definitiv bei den Lions starten. Von dem her fand ich, das eigentlich war ein ziemlich gutes Signing.
Ja, und wenn man ehrlich ist, schlechter kann es ja nicht werden. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Interessanter Spieler. Was halt auch definitiv sehr interessant sein wird, ist ja, dass wohl die Defense von 4-3 auf 3-4 umgestellt wird. Da bin ich mal sehr gespannt, wie schnell diese Umstellung funktionieren wird. Spricht aber auch tatsächlich dafür, dass es vermutlich auch da eher ein Übergangsjahr sein wird. Und ich denke, mit Romeo Okwara, Trey Flowers noch zusätzlich dazu, haben sie wirklich zwei gute Defender. Es ist halt so ein bisschen das Problem, dass ja die Verträge, die man diesen Spielern ja auch gegeben hat, ne, ich meine, das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Ich meine, Matt Patricia, ne, hatte ja natürlich auch noch seine Connections zu New England.
Oh ja.
Das ist alles natürlich so teuer, ne? Das ist alles relativ teuer im Vergleich dazu, für wie viel Geld sie dann bei New England gespielt haben. Aber letztendlich hatte ich es ja schon erwähnt, ne? Also man muss gucken, wie kriegt man diese Defense wirklich entwickelt. Und gerade der Druck auf den gegnerischen Quarterback, das ist schwierig. Also man muss halt sehen, die Lions hatten mit den, oder waren letzter, was die Quarterback-Pressures angeht und haben auch ganz wenig geblitzt. Also ich finde, da muss halt wirklich sehr, sehr viel schematisch passieren. Die Defense muss halt generell schneller werden. Da muss mehr Zucht drauf. Ich meine, letztendlich ein Campbell wird da und mit dem DC Aaron Glenn, die werden sicherlich dafür sorgen, dass da was passiert. Ne? Also die Attitude ist halt definitiv da. So. Haben halt noch Dom Capers geholt als Senior Assistant. Ich bin sehr gespannt. Also Jamie Collins ist halt auch ein super Athlet, ne? Muss man halt auch sagen, so, aber der ist, ich meine, weiß ich nicht, ne? Der ist auch schon mittlerweile 31 und Defenses werden halt immer athletischer, ne? Immer freakischer. Da muss man halt auch mal gucken, wie er da sich im Grunde weiterentwickeln wird.
Mhm. Ja, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es mit Pressures und so weiter bergauf geht. Matt Patricia ist ja sehr für diesen Patriots-Approach bekannt, auch dass du deine Defense halt eher von hinten aufbaust, im Gegensatz zu dem, was die meisten Teams machen, die auf starken Pass-Rush setzen. Weil Matt Patricia immer der Coach, der auf eine starke Secondary gesetzt hat, das wird sich jetzt definitiv ändern. Also von dem her, Romeo Okwara ist mit Sicherheit auch kein schlechter Pass-Rusher, genauso wie Trey Flowers. Also du hast da schon gute Leute, du musst denen halt auch die richtigen Chancen geben und dann könnte das auch durchaus funktionieren.
Ja, genau. Also ich denke auch, letztendlich, ich meine, kannst die besten Spieler haben auf dem Feld, wenn dein Play-Calling scheiße ist, ne, dann ist das halt so. Ne? Ich meine, dann bringt dir das halt auch alles gar nichts. Insofern, es muss da halt auch was passieren. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die Lions am Ende der kommenden Saison nicht wieder letzter sein werden. Wie gut sie tatsächlich sein werden, es sei jetzt mal dahingestellt, sind natürlich auch viele Fragezeichen. Diese Umstellung von 4-3 auf 3-4 sicherlich auch ein harter Brocken Arbeit sein. Aber ich meine, sie haben halt natürlich auch in der Secondary Talent. Ne? Ich hatte ja bereits erwähnt, Jeff Okuda ist ja immer noch da. Sie haben Quinton Dunbar geholt, sie haben Corn Elder als Nickel Corner. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich zumindest ein gewisser Hoffnungsschimmer, wo ich sage, ja, wenn sich das alles irgendwie so weiter aufbaut, wenn da irgendwie ein bisschen Zeit da ist, dann kann das halt auch eine relativ gute Secondary werden, aus meiner Sicht.
Hast du noch was zu guten Signings oder Trades oder wollen wir gleich zu den Abgängen gehen, obwohl wir da eigentlich das Wichtigste schon angesprochen haben? Also das sollte...
Nö, ich habe eigentlich erstmal nichts Großes.
Okay, also wir haben angesprochen, Matt Stafford, ganz klar, für mich ein toller QB und macht auch die Rams jetzt, ist definitiv ein Upgrade über Jared Goff und macht die für mich tatsächlich zu einem der Super Bowl-Contender. Ansonsten Marvin Jones, Kenny Golladay haben wir beide schon angesprochen. Also Marvin Jones vermutlich der beste Receiver der Lions letztes Jahr gewesen.
Ja.
Knapp unter 1000 Yards, 9 Touchdowns. Also so einen Spieler zu verlieren, tut immer weh. Ist ja jetzt nach Jacksonville, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Richtig.
Auch sehr, sehr interessante Addition. Jacksonville wird verdammt spannend die nächsten Jahre.
Absolut. Also ich bei Jacksonville, um das, ich meine, ist jetzt natürlich nicht Thema, aber da bin ich halt sehr gespannt, wie sie jetzt auch mit Urban Meyer als Head Coach über die nächste Zeit kommen. Der ist ja nicht gerade unumstritten, aber dadurch, dass sie natürlich jetzt auch Trevor Lawrence sich im Draft geholt haben, ist es auf jeden Fall eine sehr, um es neutral zu sagen, spannende Kombination.
Genau, würde ich sagen, gehen wir zu Stärken für nächste Season. Ich habe jetzt mal einen dicken Fragezeichen dahinter Defense geschrieben. Die könnte eine Stärke werden, aber wie gut sie wird, ich sehe die nächstes Jahr eher im Mittelfeld. Ansonsten vielleicht das Running Game. Man hat mit DeAndre Swift einen wirklich talentierten Running Back und wie vorher angesprochen, eine echt stabile Line. Also die Lions vielleicht eines der Rushing Teams nächstes Jahr?
Ja, vermutlich, vermutlich. Also ich hoffe ja immer noch, dass das Laufspiel im Grunde intelligent eingebunden wird. Ist ja natürlich Jared Goff nicht unbedingt der mobilste Quarterback, aber wie gesagt, ich denke, es könnte viel über Play-Action gehen. Und wenn sie es mit dem Play-Calling, wenn sie gute Gameplans auf die Beine stellen, wenn sie halt den Gegner im Grunde häufig auch mal den Lauf verkaufen, obwohl sie eigentlich dann auch mal passen, dann glaube ich, können sie davon sehr, sehr gut profitieren. Letztendlich steht und fällt alles, aber glaube ich tatsächlich mit der Genauigkeit von Jared Goff und wie man ihn einsetzt. Wie gesagt, ich glaube, dass das Running Back Core nicht das Problem sein wird. Und ich glaube auch, dass diese Offensive Line auch ein großes Potenzial hat, sowohl im Pass-Blocking als auch im Lauf. Gute Leistung zu bringen, aber das muss ich, glaube ich, halt wirklich alles erstmal zurechtruckeln und ja, Stärken, also ich glaube, dass halt das Talentlevel generell eine Stärke ist, ne? Ich glaube, dass man da sicherlich noch was machen kann. Ich glaube auch, dass wenn sie jetzt keine so gute Saison haben sollten, dass sie, wie gesagt, ein hoher Draft-Pick oder die nächsten Picks auch definitiv denen weiterhelfen können. Muss halt auch mal schauen, wie sich dann auch das Front Office zusammen mit dem Coaching-Staff im Grunde weiterentwickeln. Ne? Ich hoffe es für die Fans. Ich hoffe es wirklich für die Fans, weil ich meine, wenn man jetzt nicht gerade Jets-Fan ist oder sowas, ne, dann zählen für mich die Lions-Fans, die irgendwie am meisten Mitleid verdient haben. Und es wäre mal schön zu sehen, wenn auch diese Fanbase mal was zu feiern hätte.
Definitiv. Also Detroit-Fans können einem irgendwie nur leid tun. Von dem her hoffen wir mal, dass es bergauf geht. Ich würde es ihnen irgendwie gönnen. Eigentlich ein ganz cooles Franchise auch. Jetzt ist mal Patricia weg. Jetzt kann man für die auch eigentlich wieder cheeren.
Ja.
Aber ja, ich glaube, wenn du Detroit-Fan bist, generell, ich meine, auch die Pistons sind nicht gut in den letzten Jahren gewesen. Ja, da hast du zurzeit eher weniger Vergnügen.
Das ist wahr.
Ausblick auf nächste Saison. Ich habe die in einem sehr, sehr engen Duell mit den Bears. Also ich habe schon angesprochen, ich konnte mich kaum entscheiden, wen ich jetzt hier auf den letzten Platz setze. Ich sehe die eigentlich ähnlich stark, beziehungsweise besser gesagt ähnlich schwach. Ausschlaggebend für mich, dass ich sie als erstes Team genannt habe, war einfach, du hast einen First-Year-Head-Coach. Das wird Zeit brauchen. Du hast ja angesprochen, die Umstellung in der Defense. Das ist definitiv nichts, was von heute auf morgen passiert. Und dementsprechend denke ich, dass die Lions dieses Jahr einfach nicht gut sein werden.
Ja, ich frage es halt, wie gut oder wie schlecht sie dann letztendlich sein werden. Ich persönlich würde sie tatsächlich doch relativ klar hinter dem Bears sehen. Aber wie gesagt, das hat, da kommen wir gleich auch noch zu den Bears. Da wird sicherlich den einen oder anderen Schalter für die Bears geben, den sie noch umlegen können, den Detroit halt nicht hat. Ja, der Schedule ist nicht einfach, ne? Das muss man halt ganz klar sagen. Die NFC North spielt in der Cross-Rivalry zur AFC, die AFC North mit Baltimore, Cincinnati, Cleveland und Pittsburgh. Das ist unangenehm. Ja. Die Conference ist halt auch echt massiv stark geworden im Vergleich zu vor 4 Jahren. dann spielt man halt auch noch bei Denver, ne, dieses 17. Spiel, was halt noch dazu kommt. Ja, also ich sehe tatsächlich, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Over-Under liegt bei 5. Ich tue mich sehr schwer, also die bei 6 Siegen zu sehen. Ich glaube, die 5 passen schon ganz gut. Vielleicht sogar sind es auch nur 4 Siege, muss man natürlich sehen. Ich meine, je nachdem, wie sich das Verletzungspech dann bei den Eagles entwickelt, ne, mal gucken, wie es mit Cincinnati aussieht. Man hat noch Arizona zu Hause und gut, Green Bay am Ende der Saison, da muss man halt mal gucken, ob es da für Green Bay noch was geht, aber wirklich mehr als 5 Siege sehe ich momentan bei Detroit nicht.
Sehe ich definitiv ähnlich. Dann willst du mit den Bears anfangen?
Ja, gerne, gerne. Also die Chicago Bears waren aus meiner Sicht, oder die Storyline dieses Jahr war aus meiner Sicht tatsächlich der Draft. Und es ist halt echt erstaunlich, wie krass so ein Pick zum Moodchanger generiert oder generell werden kann. Man hat ja an 10. Stelle Justin Fields bekommen. Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht, dass er so weit runterfällt und dann zu den Bears geht. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Also die Bears hatten letztes Jahr eine 8-8-Saison gehabt, sind in die Playoffs gekommen, sind dann in der ersten Runde an den New Orleans Saints gescheitert. Letztendlich war es für Head Coach Matt Nagy eher eine durchschnittliche Saison. Das ist, glaube ich, die zweite 8-8-Saison nacheinander. Sie waren in Overall DVOA 15. gewesen, also wirklich, ja, durchschnittlich. Die Offense war 25. Die Defense, wie immer, stark 8. Sie hatten tatsächlich Mitch Trubisky weiterhin als Quarterback gehabt, der sich dann letztendlich nicht unbedingt als Antwort auf der Position gezeigt hat und dann jetzt auch gegangen ist. Man hat sich Andy Dalton geholt. Und da bin ich halt sehr, sehr gespannt. Das könnte auch tatsächlich dieser Schalter sein, von dem ich letztens gesprochen oder von dem ich vorhin gesprochen habe. Wie lange wird dieser Staff dabei bleiben, Andy Dalton starten zu lassen? Und wie lange wird man Justin Fields auf der Bank lassen? Also das wird für mich tatsächlich eine ganz, ganz große Frage sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, vielleicht siehst du es komplett anders. Es heißt ja immer, Justin Fields soll erstmal das Jahr sitzen. Andy Dalton ist der Starter, das hat Matt Nagy schon mehrfach betont. Und Justin Fields soll von Andy Dalton lernen. Ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat, aber warum setzt man den Rookie dann hin? Und ich frage mich, was soll Justin Fields von Andy Dalton lernen? Also das ist eine Frage, die ich mir bis heute nicht beantworten kann, weil ähnlich wie bei Jared Goff, ne, ich meine, ich möchte Andy Dalton nicht irgendwie zu nahe treten. Er ist ein solider Quarterback, aber, und ich glaube, wenn man sich ein bisschen Tape von Justin Fields angeguckt hat, ne, da ist doch eigentlich keine Frage, wen du da starten lassen solltest, oder? Oder wie siehst du das?
Ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Also um nochmal auf Mitch Trubisky zurückzukommen, ne, den habe ich als Problem bei letzter Season mal ganz dick hingeschrieben. Ich glaube, in seiner NFL-Zeit kann er sich nicht recht viel mehr auf die Fahne schreiben, als dass er MVP geworden ist. das sagt eigentlich schon alles über ihn aus. Die Sache bei Justin Fields ist, also du hast es angesprochen, 11. Pick im Draft gewesen. Er war tatsächlich nur mein Nummer 4 Quarterback. Ich hatte Zach Wilson, hatte, glaube ich, fast jeder auf 2 am Ende des Jahres. Und ich hatte auch noch Trey Lance höher als ihn. Er hat eine gute Size, ist ein toller Spieler und hat auch sehr, sehr stark gespielt, gerade was Accuracy anging, vor allem die ersten Spiele der Saison. Das Problem, das ich bei ihm sehe, ist einfach, ich weiß nicht, ob es nur mir so vorgekommen ist, aber wenn ich in sein Tape schaue, er hat halt wahnsinnig viel Zeit in der Ohio State O-Line. Und er klebt immer sehr, sehr lange an seinem ersten Read, hatte ich den Eindruck. Und das ist dann tatsächlich was, ich weiß nicht, ob das in der NFL so gut von Anfang an aufgeht. Und Ich glaube, dass er ein bisschen Zeit braucht, um sich an die Liga zu gewöhnen. Vermutlich tatsächlich von den 4 QBs, die hier auch mit Abstand als Top 4 QBs gehandelt wurden. In meinen Augen der Spieler, der auch die meiste Zeit brauchen wird. Und deshalb fände ich das gar nicht mal so blöd, wenn man den ein Jahr lang sitzen lassen würde. Oder zumindest einen Großteil des Jahres. Dass das seine Vorteile hat, hat man, ja, ich meine, selbst Pat Mahomes saß, ne? Fast das ganze Jahr hinter Alex Smith damals. Klar, Alex Smith ist ein besserer Quarterback, als es Andy Dalton ist. Ja, aber ja, ich glaube, dass Justin Fields ein bisschen sitzen gar nicht so sehr schaden würde. Und ich glaube, dass es tatsächlich der richtige Move von den Bears wäre, auch wenn du dir damit eventuell ziemlich viel Heat einfangen würdest.
Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage. Also ohne, dass ich da jetzt im Grunde, also werden das ja gleich, wenn wir noch weiter auf den Roster zu sprechen kommen. Ich glaube aber, dass momentan die aktuelle Situation bei den Bears so ist, dass mit dem jetzigen Roster, vor allem auch mit der jetzigen Defense, mit den Wide Receiver, mit den Waffen, die du zur Verfügung hast, es, glaube ich, ein interessantes Learning by Doing ja wäre für Justin Fields. Ich meine, Justin Fields verfolge ich auch schon relativ lange. Der ist ja damals irgendwie in der zweiten Staffel, meine ich, von QB1, Beyond the Lights, berühmt geworden. Ne? Wurde dort dokumentiert in seinem Highschool-Senior-Jahr, war ja für Georgia committed gewesen, ist dann zu Ohio State transferiert. Da gab es eine etwas unschöne Beleidigung von Seiten eines Fans bei Georgia, rassistische Beleidigung. Er kam auch sportlich nicht an an dem damaligen Starter vorbei, ist dann zu Ohio State gewechselt, hatte dort zwei sensationelle Jahre gehabt und ich gebe dir recht, also natürlich, wenn du für Ohio State spielst, gerade wie sie aktuell rekrutieren, ist es natürlich klar, du spielst hinter einer bombastischen, starken O-Line und da kannst du natürlich Jahre hinter dieser O-Line an deinem ersten Read kleben und warten, bis der sich dann irgendwann löst. Bin mir aber relativ sicher, dass er darüber hinaus das Talent hat, wenn es wirklich darauf ankommt, entsprechend zu reagieren. Er ist ja auch ein sehr mobiler Quarterback, ist ja ein sehr athletischer Quarterback. Ich muss auch dazu sagen, ich persönlich, weil du das ja auch nochmal angesprochen hast mit Pat Mahomes, ich hätte Pat Mahomes auch früher spielen lassen. Also ich hätte ihn auch schon früher von der Leine gelassen. Ich meine, Alex Smith ist sicherlich ein Quarterback, der wenig Fehler macht. Es ist aber auch ein Quarterback gewesen, der auch sehr wenig das Risiko gesucht hat. Und ich glaube, dass die Kansas City Chiefs damals auch nicht viel schlechter abgeschnitten hätten. Letztendlich, gut, kann man jetzt sagen, der Move hat dem Coaching-Staff bei Kansas City recht gegeben. Es kann natürlich jetzt auch so sein, dass Andy Dalton jetzt ein tolles Jahr auflegt, ne? Wie jetzt irgendwie Matt Tannehill bei Tennessee, ne? Und dann dieses Team dann doch wieder nach vorne zieht. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, ich sehe Matt Nagy in Gefahr. Also ich glaube tatsächlich, dass der, wenn er wieder eine 8-9 Saison, also sind ja 17 Spiele, wenn er wieder so eine mittelmäßige Saison hinlegt, dann ist er weg. Dann ist er weg und ich glaube, dass er jetzt wirklich irgendwann gambeln muss. Und spätestens, wenn es die ersten 2-3 Spiele nicht so gut läuft, ne, und irgendwie Andy Dalton nicht die Leistung bringt, die man vielleicht von ihm, von Seiten des Coaching-Staffs erwartet, ich glaube, dann ist Justin Fields schneller auf dem Feld, als es manchem dann auch tatsächlich liegt.
Das kann wirklich sehr, sehr gut sein. Also, ja. Ich hoffe, dass er noch eine Weile sitzt, aber warten wir mal ab, genau. Du hast Justin Fields gesagt, QB1, tolle Serie, kann ich nur allen empfehlen. War ja am Anfang zu Penn State committed.
Ja, stimmt.
Ja, ist dann die committed, danke dafür. ja, genau, also sehr, sehr spannender Spieler, vermutlich einer der spannendsten Draftpicks in dieser ganzen Division. Der nächste Draft-Pick, den ich hier auf jeden Fall nennen würde, wäre Offensive Tackle Tevin Jenkins. Hat man an 39 geholt, Redshirt Senior von Oklahoma State. Es war nur mein Nummer 6 Offensive Tackle, obwohl so groß wie der Tackle-Run zwischendrin war, den an 39 zu bekommen. ist vollkommen okay. Kann Tackle und Guard spielen. Die Frage ist, sollte er direkt auf Tackle spielen oder ist es eher ein Spieler, den du in Zukunft vielleicht eher auf der Guard-Position siehst?
Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Also ich meine, die Big 12 ist halt nicht die NFL, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich persönlich wäre jetzt nicht überrascht gewesen, hätte man ihn irgendwie in der ersten Runde gezogen. Ich glaube, das ist tatsächlich sein Vorteil, dass er beide spielen kann. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht jetzt auch schon auf Right Tackle spielen könnte. Man muss halt aber auch sehen. Also ich glaube, gerade O-Line ist natürlich immer schwierig, wie sich das alles zurecht zuckelt und ruckelt. Da würde ich tatsächlich momentan kein Guess abgeben, in welche Richtung das letztendlich geht. Ich traue ihm beides zu. Vermutlich, wenn man mich wirklich jetzt auf den Stuhl setzen würde und sagen, so, du hast nur die zwei Antworten und du musst eine wählen, dann würde ich wahrscheinlich sehen, dass langfristig ihn vermutlich eher als Guard sehe. Ich glaube, seine Arme sind jetzt auch nicht die längsten. Ja, also muss man sehen. Es hängt auch so wahrscheinlich davon so ein bisschen ab, wie verletzungsstabil auch diese O-Line sein wird.
Genau. Hast du noch einen Draftpick, über den du reden willst, oder gehen wir direkt zu Key Editions?
Wir können gerne zu den Key Editions gehen.
Okay, also Andy Dalton haben wir, glaube ich, genug angesprochen. Auch da gehen unsere Meinungen, glaube ich, ein bisschen auseinander. Also es ist in meinen Augen wirklich ein solider QB, es ist definitiv kein guter QB. Also ja. Ja, auch letztes Jahr bei den Cowboys, solange er gespielt hat, eigentlich ganz, fand ich gar nicht so schlecht, bis er dann mit seiner Gehirnerschütterung raus war. Mhm. Der wird starten, da bin ich der festen Überzeugung von. Hat viel Erfahrung, ich glaube, dass nicht zwingend viel von ihm lernen kann, aber er hat einfach mehr Zeit, sich an wirklich auch die Geschwindigkeit in der NFL zu akklimatisieren. Und für ein Jahr 10 Millionen für den Quarterback von Andy Daltons Kaliber finde ich den Deal vollkommen okay.
Ja, gehe ich mit.
Und wenn ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Cornerback Desmond Trufant. Letztes Jahr verletzt gewesen, wenn fit, eigentlich ein relativ guter Cornerback. Ein Jahr, 1 Million Prove-It-Deal, ein Spieler, der ja schon öfter mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Also macht das schon durchaus Sinn in meinen Augen. Ja, recht viel mehr hat sich da in meinen Augen eigentlich auch nichts getan bei den Bears an wirklich nennenswerten Spielern, die man geholt hat.
Nee, also das ist auch tatsächlich so etwas, was ich, was jetzt auch aus meiner Sicht dafür steht oder dafür spricht, dass man im Grunde auch ein bisschen mehr Risiko vielleicht offensiv gehen müsste. Man hat aus meiner Sicht einen wirklich sehr, sehr kompletten Kader. Also da gibt es sicherlich Teams, die noch mal ein Stück weiter sind. Aber ich meine, ich weiß nicht, wir können ja jetzt vielleicht schon mal ein Stück vorausgucken, welche Spieler die da jetzt auf den Skill-Positions haben. Ne? Ich meine, man hat einen David Montgomery auf Running Back. Man hat einen Marquise Goodwin. Man hat einen Allen Robinson. Man hat einen Darnell Mooney. Ja, also das sind Spieler, die aus meiner Sicht mit Sicherheit auch dazu beitragen werden, dass, wenn Andy Dalton jetzt nicht komplett irgendwie einbricht, durchaus gut aussehen wird als Quarterback. Man hat noch Jimmy Graham, der auch ein ganz gutes Jahr gespielt hat. Man hat Cole Kmet letztjährig noch geholt im Draft. Das ist schon ziemlich komplett, muss ich sagen. Also es gefällt mir wirklich. Und ich finde Allen Robinson ein Stück weit, aber das lag auch viel aus meiner Sicht an Mitch Trubisky, ein echt underrated Wide Receiver. Also
mit Sicherheit.
Da hast du noch Riley Ridley geholt, ne? Das ist ja, kommt ja auch noch hinzu.
Stimmt, ja.
Also das ist schon echt okay. Also diese Tiefe da auf Wide Receiver, auch auf Running Back, Damian Williams haben sie sich geholt, Khalil Herbert haben sie sich geholt, der war ja auch bei vielen relativ hoch gewesen als im Draft. Das muss ich sagen, ich meine, normalerweise sind die Bears ja für starke und eisenharte Defense bekannt, ne? Aber wenn man sich das nochmal durchliest auf dem Papier, echt cool.
Ja, also vor allem ein Spieler, den du jetzt nicht aufgezählt hast, aber den ich auch noch sehr spannend finde, auf Receiver, Des Newsome.
Ja.
Erst in der 6. Runde gegangen, sehr, sehr spät in meinen Augen, also wirklich toller Spieler. Genau, Wen man allerdings verloren hat, muss man auch dazu sagen, auf Left Tackle war Charles Leno Jr.
Ja.
Ja, ich glaube, den kannst du halbwegs ersetzen oder auch relativ gut ersetzen vielleicht. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass Tevin Jenkins vielleicht auf Left Tackle starten wird dieses Jahr. Was aber in meinen Augen wirklich der dümmste Move dieser Offseason ist, ist Kyle Fuller gehen zu lassen. Also, warum? Warum? Ja. Mit drei Fragezeichen. Also, das ist für mich wirklich ein Top-3-Spieler auf deren Roster gewesen, nach Khalil Mack und Allen Robinson. Der hat 99,5% der Defensive Snaps gespielt. Das ist ein former All-Pro und ich glaube zwei- oder dreifacher Pro-Bowler. Und jetzt hat er bei Denver einen Deal über ein Jahr und 9,5 Millionen. Also hättest du den nicht bezahlen können?
Ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Move auch so nur bedingt. Es ist ja so, diese Defense ist ja immer noch weitestgehend intakt. Und ich habe mich hier notiert, dass das Window of Opportunity für diese Defense sich auch langsam schließt. So, und jetzt wäre es natürlich nur sinnvoll, wenn du sagst, hey, Kyle Fuller noch für ein Jahr zu holen oder ne, irgendwie zu sagen, wir schauen mal, dass wir irgendwie eine Lösung finden, dass er noch mit dabei ist, hätte für mich auch tatsächlich Sinn gemacht. Weil wenn ich mir so alle Bereiche der Defense angucke, ne, ich meine, die kriegen jetzt auch noch Eddie Goldman zurück, ne, hat ja auch ein Opt-out wegen Covid. Khalil Mack, ne, Robert Quinn, gut, Robert Quinn hat 2020 jetzt nicht so super gespielt, aber ich meine, schlechter kann es auch kaum werden. Und Khalil Mack, ne, ich meine, der ist mega talentiert, muss man natürlich schauen, aber wenn ich mir das mal alles so angucke, Danny Trevathan, Roquan Smith, das sind alles wirklich Top-Namen. Und
Akeem Hicks.
Akeem Hicks, genau. Also da wäre es eigentlich aus meiner Sicht auch nur konsequent gewesen, dass man gesagt hätte, ja, wir lassen die Secondary so, wie sie ist. Eddie Jackson wird ja sicherlich auch noch mal, oder könnte ich mir vorstellen, dass er noch mal ein Bounceback hier hat. Also ich glaube, da wäre halt mehr möglich gewesen. Letztendlich wird es aber dennoch so sein, das da erzähle ich, glaube ich, auch nichts Neues, es wird kein Spaß sein für die gegnerischen Offenses, da gegen diese Unit anzutreten. Das macht es nie. Sie blitzen wenig, brauchen sie auch nicht. Also im Gegensatz zu Detroit beispielsweise können die halt mit ihrer Front so viel Ärger machen. Das ist halt wirklich unschön für jemanden. Also ich meine, ich muss mir zweimal im Jahr angucken. Und gegen die O-Line der Vikings ist das halt meist irgendwie ein Spaziergang. Ne? So, und also deswegen, ich glaube, mit dieser Defense kannst du halt echt, das kann wirklich Spaß machen als Bears-Fan.
Definitiv. Also auch wenn man in die Secondary schaut, ja, Desmond Trufant, ich habe ihn vorhin angesprochen, ist schon okay, aber hätte ich lieber Eddie Jackson behalten. Ich bin sehr gespannt auf Jalen Johnson. Den fand ich ja letztes Jahr im Draft sehr, sehr spannend. Mhm. Von dem her wird es sicherlich ein interessantes Jahr. Stärken für nächste Saison ist in meinen Augen, ja, du hast wirklich starke Receiving-Waffen, vor allem eine sehr, sehr krasse Tiefe und du hast halt eine wahnsinnig gut besetzte Defense.
Ja, absolut, absolut. Also für dieses Jahr, also wenn ich irgendwie was bei den Bears zu sagen hätte, ich glaube, ich würde dieses Jahr richtig angreifen. Ich würde richtig angreifen. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz, warum das Over-Under bei 7,5 ist. Ich muss sagen, für mich ist, wenn dort wirklich die richtigen Schalter gefunden werden, ist das ein Team, was durchaus auch in der Division um die Playoffs mitspielen kann. Also ich hätte da echt keine Probleme mit, da auch auf über 7,5 zu gehen. Es kann natürlich sein, dass vielleicht der eine oder andere damit rechnet, dass dann doch irgendwie so das letzte Jahr dann doch irgendwie Körner hat liegen lassen. So mal gucken, ne? Also ich hatte ja schon erwähnt, Eddie Jackson hatte jetzt kein so gutes Jahr, Robert Quinn hatte kein gutes Jahr gehabt und bei Khalil Mack ist immer noch ein super Spieler, aber da muss man halt auch sehen. Ne? Also wenn sich das Window of Opportunity doch schneller schließt, als manche irgendwie glauben, dann kann es natürlich auch ein bisschen weiter runtergehen, aber das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht.
Mhm. Ich glaube, damit ist dem Bears eigentlich alles gesagt, oder?
Ich glaube auch, ja.
Gut, dann gehen wir zu Platz 2 in der Division. Da habe ich jetzt die Vikings. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
okay, nee, fair.
Da würde ich dir jetzt aber den Vortritt lassen. Ich glaube, da bist du ein bisschen besser informiert als ich. Also.
Ja, du, weiß ich nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, das letzte Jahr war so schon so ein bisschen Achterbahnfahrt, wobei das Ende dann doch letztendlich, und mit Ende meine ich nicht das letzte Spiel, was man gegen Detroit gewonnen hat, aber letztendlich ist man wieder mit aus einem Jahr rausgegangen ohne Playoff-Teilnahme. Es war dann eine 7-9 Saison und die begann mit den ersten, aus den ersten 6 Spielen holte man gerade mal einen Sieg bei den Texans ging dann direkt in die Bye Week und das war so die Zeit, da bin ich auch ganz ehrlich, bin ja auch eher so der Pessimist unter den Fans, dachte ich mir, ja cool, ne? Also irgendwie hoher Draft-Pick, irgendwie Nummer 1 Pick und dann kann man sich dann irgendwie nächstes Jahr oder halt dieses Jahr einen Quarterback holen. Ja, aber dann gewann man die nächsten 3 Spiele, erstaunlicherweise. Direkt alle gegen Division-Konkurrenten. Und das folgte zwar noch eine Niederlage gegen die Cowboys, eine knappe, aber mit Siegen gegen die Carolina Panthers und die Jacksonville Jaguars war man dann doch wieder auf Tuchfühlung mit den Playoffs. Aber die Inkonstanz hielt an. Man verlor gegen den späteren Super Bowl-Champion Buccaneers, gegen die Bears mal wieder zu Hause und bei den New Orleans Saints. Und das war eine der schlimmsten Niederlagen, die ich je erlebt habe. Ich glaube, da wurden wir wirklich in Grund und Boden gelaufen. Ich meine, Alvin Kamara hat 6 Touchdowns.
Ah, das war das 6 Touchdown-Game, das mich genau. Die Season gekostet hat. Ja.
Genau. Das war letztendlich das, wo ich dachte, boah, uff. Ja, es ist das 8. Jahr unter Mike Zimmer als Head Coach und auch hier so ein paar Parallelen zu Detroit. Das war wirklich ein schlechtes defensives Jahr gewesen von den Vikings und das ist etwas, was man halt unter Mike Zimmer ja wirklich nicht gewohnt ist. Man ist 24. in Overall DVOA, 8. Offensiv, 18. Defensiv, also nicht ganz so schlecht, aber da ist man halt anderes gewohnt, ne? Mhm. Was ich halt auch gestern getwittert habe, das ist halt auch so geil. Also Early Down Passing Rate, ne? 27. Aber man ist eigentlich im Passing 5. gewesen bei Early Down Passing. Und da frage ich mich, ich meine, klar, man hat Dalvin Cook, man hat einen tollen Running Back. Aber nichtsdestotrotz, also Kirk Cousins, man mag ja halten von ihm, was man will, aber man hat eigentlich den Schlüssel für ihn, wie man ihn richtig gut einsetzen kann. Und er kann auch ganz gut passen. Er hat einen Bombenarm und er kann auch wirklich über die Distanz werfen. Man hat auch sehr, sehr gute Wide Receiver im letzten Jahr gehabt, trotz der Tatsache, dass man seinen Premier Wide Receiver verloren hat. Aber es reichte halt letztendlich nicht. Und Verletzungen spielten eine ganz, ganz große Rolle letztes Jahr. Also gerade in der Defensive hat man viele Spieler verloren. Die Secondary war unfassbar unerfahren. Also da hat auch Mike Zimmer dann letztendlich eingestanden, dass er das deutlich unterschätzt hat. Ja, man war dann doch irgendwie zu lauflastig. Also wie gesagt, ich kriege halt einen zu viel, wenn ich dann immer irgendwie 2. und 10 sehe und dann läuft man komplett in die Wand rein. Und die O-Line war halt wirklich zu schlecht gewesen. Also das muss man, kann man nicht anders sagen. Ich meine, ich bin ein großer Fan von Drew Samir, ne, der dann auch häufiger als Guard gespielt hat. Ich meine, halt aus einer legendären Oklahoma O-Line, aber da sieht man halt, wie groß der Unterschied dann doch von College zu NFL ist. Der hat halt nichts gebracht. Und das ist halt, ich sag mal, es war keine gute Saison gewesen. Ich hatte mir tatsächlich deutlich mehr erhofft, weil mit Gary Kubiak eigentlich ein Offensive Coordinator da war, der schon bewiesen hat, dass er effizient die Offense halt könnte spielen lassen, aber mit dem Verletzungspech ging das nicht und ja, letztendlich war man dann doch an vielen Stellen viel zu konservativ gewesen aus meiner Sicht.
Jetzt muss ich gleich mal einhaken, Einfach weil es mich sehr, sehr interessiert. Wie stehst du zu Kirk Cousins?
Ich finde, Kirk Cousins ist ein guter Quarterback. Es ist ein guter Quarterback, da kann man nichts aus meiner Sicht an ihm festmachen. Er ist mit Sicherheit kein Elite-Quarterback, also beim besten Willen nicht. Aber ich glaube, dass er durchaus auf einer Stufe zu sehen ist mit einem Matt Stafford zum Beispiel. Und ich glaube, dass man ihn durchaus an vielen Stellen ein bisschen unterschätzt. Er ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch irgendwie zu unsicher, wenn es in der Red Zone geht. Da muss man auch ganz klar sagen, da hätte er die eine oder andere Chance gehabt. Aber wenn ich mir so seinen Play-Action-Pass angucke und wenn ich sehe, wie gut er in der Clean Pocket agiert, da muss ich sagen, das gefällt mir extrem. Nun ist es allerdings so unter Druck ganz schwierig. Also, und wie gesagt, diese O-Line ließ einfach zu viel Druck im letzten Jahr zu. Insofern glaube ich, tut man ihm da auch ein bisschen Unrecht, wobei natürlich klar, ich meine, es gibt Quarterbacks, die gehen mit Druck halt auch besser um als er, ne? Das ist halt auch ganz klar, das kann man ihm jetzt auch nicht absprechen. Ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen, auch aufgrund der Ereignisse der letzten Tage, aber ich glaube, dass er ein solider Quarterback ist. Ich glaube aber, da geht auch mehr, definitiv. Also ich würde jetzt auch sagen, dass der Vertrag, den man ihm gegeben hat, boah, der war schon teuer.
Oh, 2 Jahre 66 Millionen, ne?
Ja, das ist teuer.
Also, basierend gleich darauf, wie stehst du zum Kellen-Mond-Pick an 66?
Ja, ich weiß nicht, also man wird mir jetzt vielleicht vorwerfen, dass ich natürlich als jemand, der irgendwie einen Big 12-Podcast hostet, der nichts für Texas A&M übrig hat, dass man mir sagt, okay, ich bin jetzt ein Big 12-Homer und aus der Perspektive sage ich das, aber ich war noch nie ein Kellen-Mond-Fan gewesen, tut mir leid. Okay. Also der ist mir zu unsicher, der ist nicht gut, der ist auch nicht so hoch gut gewesen. Der wird niemals Starter werden, also das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Ich weiß nicht, was man mit ihm jetzt wirklich vorhat, ne? Aber ehrlich gesagt, für einen Backup-Posten war der mir echt zu hoch gedraftet.
Mhm, finde ich interessant. Also, dass er nie Starter wird, würde ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er Starter wird, aber er wird sicherlich kein Starter, wo wir von höher als maximal unteres Mittelfeld reden. Also, das ist für mich so.
Ja, okay,
fair. Wenn er startet, ja. In Gardner Minshew. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay, gut. Ja.
So in die Richtung. Von dem her, das könnte in meinen Augen, falls man Kirk Cousins nach seinen 2-Jahren-Vertrag nicht mehr verlängert, vielleicht ein ganz guter Übergangs-QB sein, aber an 66 dann doch ein bisschen hoch, obwohl ich sagen muss, dass ich höher auf ihm war als einige andere und dass ich auch die Lücke zwischen ihm und Mac Jones gar nicht so riesig groß fand, basierend darauf, wo Mac Jones gegangen ist.
Ja, es ist schwer, da auch wirklich zu vergleichen, finde ich. Ja, also Mac Jones hat natürlich viel von dem Receiving Core profitiert, ne? Hat natürlich ganz, ganz krass davon profitiert, wie gut die Spieler auch im Red Yards After Catch waren. Das Spielsystem von den Aggies sind natürlich nicht so massiv passlastig wie bei Alabama, ne? Also viel lauflastiger. Aber auch das, was ich von ihm da gesehen habe, das war alles so. Ja, also, ja, okay. Also, wie gesagt, nenn mich Big 12 Homer oder so, aber irgendwie hat er mich da auch nicht gezogen. Also, ich glaube, dass A&M da, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob deren jetzigen Quarterbacks besser sind als er, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand, auch Kyle Trask war ich jetzt auch nicht der größte Fan von. Ich glaube, da war auch sehr, sehr viel, also von Florida, ne? Also, der. Ja. Sind viele voll drauf eingegangen, aber und nee, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da auch so ein bisschen der Swag bei ihm. Also er ist irgendwie so funktional, ja, der kann sicherlich auch irgendwie die sicheren Bälle an Mann bringen, aber da finde ich, es fehlt ihm aus meiner Sicht halt auch wirklich so diese, also er ist für mich kein Action-Quarterback und ich glaube, das musst du heutzutage mehr oder weniger sein in der NFL, dass du dann halt auch wirklich Risikobälle wirfst. Das kann zum Beispiel Kirk Cousins ganz gut, wenn du ihn wirklich, also wenn du wirklich irgendwie das Play-Action super verkaufst. Und das fehlt mir halt so bei Mond, aber ich meine, weiß nicht, vielleicht lässt er sich auch weiterentwickeln, ne? Das ist ja, will ich auch gar nicht ausschließen.
Euer First Rounder war Offensive Tackle Christian Darrisaw. Das war tatsächlich mein Nummer 3 Offensive Tackle. Also ich war auch ziemlich hoch an den. Mhm. 23 in meinen Augen auch echt guter Value. Senior von Virginia Tech, 6'5", 314 Pfund. Wird definitiv der Starting Left Tackle.
Ich gehe davon aus, dass er die tragende Rolle sein wird. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen gucken, wie sich jetzt auch im Camp die O-Line zeigt. Ich denke, perspektivisch wird er das auf jeden Fall sein. Ich habe den Pick auch sehr gefeiert, muss ich sagen, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich meine, da gab es ja schon ziemlich einen Run auf O-Liner schon davor und hätte nicht gedacht, dass der so weit runterfällt. Aber wie gesagt, sehr, 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 sehr guter Trade auf jeden Fall, weil man ja auch downgetradet ist. Wie gesagt, da brauchten die Vikings Unterstützung auf der Position und das haben sie dann auch entsprechend geholt, ja.
Zum Abschluss von der Draft-Kategorie, dein Lieblings-Draft-Pick von den Vikings?
Also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so insgesamt drei Draft-Picks, die ich ehrlich gesagt ganz gut finde. Das ist zum einen Wyatt Davis, der Guard von Ohio State. Ich glaube, aus dem kannst du auf jeden Fall auch was machen. Ich glaube, der wird auch gut Schlagzeilen machen auf der Position, auf der Guard-Position. Kenan Nwangu von Iowa State, ein interessanter Spieler. Und Emir Smith-Marset, das ist ja auch so ein Under-the-Radar-Guy gewesen, der ja auch bei uns im deutschen Draft-Twitter-Universum sehr, sehr hoch stand. Und das war, muss man schon sagen, also habe ich mich da schon sehr gefreut, als man den geholt hat. Nochmal eine interessante Waffe, auch unter anderem für Special Teams zum Beispiel.
Mhm. Zu den Off-Season Editions habe ich mir jetzt erstmal drei Spieler rausgeschrieben. Ich würde die jetzt einmal schnell nennen. Ich glaube, zu denen kannst du vielleicht dann ein bisschen mehr sagen als ich. Wir haben einerseits Cornerback Patrick Peterson. Move, den ich gut fand. Er hat seine besten Tage hinter sich, er ist alt, aber für mich ist er immer noch ein guter Starter. Obwohl ich sagen muss, 10 Millionen sind vielleicht ein bisschen viel.
Ja, naja, da muss man halt tatsächlich sehen, wie viel Benzin er noch im Tank hat, geh ich mit. Ich glaube einfach, dass man da tatsächlich noch eine erfahrene Stütze brauchte für die Secondary. Also dieses Thema Unerfahrenheit, das war im letzten Jahr tatsächlich ein großes Thema. Ob das jetzt der Dealbreaker ist, sage ich jetzt mal, ob das jetzt wirklich der Spieler sein wird, der sofort einschlägt und dann auch noch quasi überzeugt, muss man halt sehen. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, aber ja, wer weiß, vielleicht hat er noch ein letztes gutes Jahr vor sich.
Dann habe ich Sheldon Richardson. Ein Jahr 3,6 Millionen sehe ich jetzt eher in einer Rotational Defensive Tackle Rolle.
Ja, absoluter Rotational Spieler mittlerweile. Also vor 2-3 Jahren noch ein ganz wichtiger Spieler da im Pass Rush. Könnte ich mir aber gut vorstellen, dass er jetzt gerade mit dieser Rolle nochmal richtig zulangen kann. Und da auch, ja, da hatten wir auch große Probleme gehabt im letzten Jahr. Also teilweise gab es da gar keinen Pass Rush. Das wird besser werden müssen, ja.
Und zu guter Letzt habe ich mir noch Safety Xavier Woods aufgeschrieben. Hat man tatsächlich sehr günstig bekommen. Also ein Jahr 1,75 Millionen. Wird, denke ich mal, nach dem Abgang von Anthony Harris Starting Free Safety werden?
Ja, davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus, zusammen mit Harrison Smith. 32 Jahre alt. Muss auch ganz ehrlich sagen, bislang hat er noch keine Anzeichen gezeigt, dass er jetzt in irgendeiner Art und Weise nachlässt. Ja, sehr flexibel auf der Position auf jeden Fall. Bin gespannt. Also eigentlich war das Thema Safety bei den Vikings eigentlich immer ein vergleichsweise verlässliches Thema, verlässliche Leistung gebracht von den Leuten. Ich denke aber, dass das Tandem sein wird.
Genau. Die Abgänge, die ich definitiv habe, ist Left Tackle Riley Reiff, aber der ist durch Darrisaw ersetzt. Also da sehe ich jetzt nicht die größten Probleme.
Ja.
Und was mich sehr interessiert, wie stehst du zum Anthony Harris-Abgang?
Ja, es ist halt letztendlich so ein bisschen die Frage der Prioritäten, ne? Aber ich meine, letztendlich, wenn man Xavier Woods, einen Spieler, sich holt, der im Zweifel vielleicht sogar ähnliche Leistungen bringen kann, muss man das halt, glaube ich, in Kauf nehmen. Ne? Letztendlich ist es alles eine Frage des Gesamtumgangs mit dem Salary Cap. Mhm. Da muss man dann halt einfach mal Entscheidungen treffen. So, ich persönlich glaube, dass die Entscheidung jetzt nicht falsch war, ihn gehen zu lassen. Muss man mal sehen. Also ich bin aber tatsächlich mit am, also das Thema Secondary ist generell für mich ganz, ganz entscheidend dieses Jahr. Ich glaube, da steht und fällt viel einfach auch für die Defense. Wenn man sich wieder so oft verbrennen lässt wie letzte Saison, dann ja, dann braucht man eigentlich gar nicht groß um den Division-Titel mitspielen. Das Schedule ist auch hart. Man spielt ja wirklich starke Gegner. Auch hier natürlich wieder die AFC North und Green Bay zweimal, auch Chicago zweimal. Ja, es wird interessant sein. Also was definitiv noch mal interessant ist, ist ja Eric Kendricks. Der kommt ja von der Verletzung zurück. Der wäre ja aus meiner Sicht auch durchaus der Defensive MVP geworden, hätte er sich nicht im letzten Monat der Saison verletzt. Also Michael Pierce kommt auch zurück. Starker Nose-Tackle. David Tomlinson kommt. Gut, da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken. Das riecht alles so wieder nach gegen den Lauf verteidigen. Da muss man natürlich schauen, wie zukunftsorientiert das ganze Spiel ist. Aber ich denke, Mike Zimmer wird keinen Freifahrtschein haben diese Saison. Also der wird wirklich gucken müssen, dass er auch defensiv wieder einen Schritt nach vorne macht. Und wenn das nicht passiert, wenn es wieder eine ähnliche Saison wird wie letzte Saison, dann war es, glaube ich, auch sein letztes Jahr in Minnesota.
Mhm. Also zu Anthony Harris kann ich nur sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als die Eagles den geholt haben.
Ja.
100% der Defensive Snaps letztes Jahr gespielt. Gut gespielt bei den Eagles, also können wir eigentlich 60% draus machen, weil er sich 100% nicht verletzen wird. Aber ja, das war schon mal ein sehr, sehr großer Grund für Optimismus für mich. Du hast es angesprochen, also es steht und fällt irgendwie mit der Secondary. Auch die Offense, das hängt. Delvin Cook wird seine Leistung bringen, obwohl ich mir bei ihm ein bisschen Sorgen mache, dass er sich verletzt. Er hat ja letztes Jahr schon immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ah, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Wenn der ausfällt, dann kannst du dir als Vikings-Fan, glaube ich, abschminken, dass du um die Division mitspielst.
Ja, er ist auf jeden Fall ein Faktor, ne? Also ich meine, es heißt ja immer, Running Backs don't matter, aber es gibt halt einige Running Backs, die sind halt doch ein bisschen besser als der Rest. Und Delvin Cook ist einer dieser Running Backs aus meiner Sicht. Der ist halt wirklich auch unabhängig davon, wie schlecht oder wie gut deine O-Line ist, immer in der Lage, ein gutes Play zu machen. Es wäre natürlich schön, wenn im Grunde die Offense, auch das Passspiel, viel Entlastung bringen könnten. Ne? Dass man ihm jetzt nicht immer diese Workload geben muss, wo man sagt, okay, die Box ist gefüllt mit Verteidigern, jetzt lasst man den da drin laufen und erhöht quasi damit das Risiko, sich zu verletzen. Ich denke, man muss halt auch mal ein bisschen schauen. Ich glaube, das ist aber auch den Vikings in den letzten Jahren auch immer wieder gelungen, dann auch viel zu rotieren durch das Backfield. Ja? Also man ist immer relativ mit Alexander Mattison, hat man da auch einen Spieler gehabt, der eine gute Ergänzung war. Aber er ist halt kein Delvin Cook, ne? Das muss man ganz klar sagen. Wo mir tatsächlich oder wo tatsächlich die ganz, ganz große Stärke im Kader liegt, ist halt natürlich das Receiving Core. Justin Jefferson hatte eine unfassbar gute Saison letztes Jahr gehabt. Also der hat richtig Spaß gemacht. Macht jetzt auch schon wieder im Camp richtig viel Spaß. Also wenn man sich so die Videos da anguckt, wie er die Knöchel bricht, der Defense, ist schon Wahnsinn. Adam Thielen, da bin ich mal gespannt, ob er so langsam regressiert, aber aus meiner Sicht immer noch in der Lage, gute Plays zu machen. Irv Smith wird jetzt der Premier Tight End sein, nachdem ja Kyle Rudolph zu den Giants gegangen ist. Und man hat die Westbrook verpflichtet. Das hat mich natürlich super gefreut. Das ist einer meiner Lieblings-OU-Spieler von damals. Bin ich mal gespannt. Also auf Nummer 3 muss man so ein bisschen gucken, wer da letztendlich spielen wird. Also man spielt halt auch viel mit zwei Tight-End-Sets. Das heißt, dass es halt nur zwei Wide-Receiver, nominelle Wide-Receiver auf dem Platz stehen. Aber da muss man mal sehen. Vermutlich wird man auch viel ausprobieren. Da wage ich auch ehrlich gesagt noch keine Prognose, wer da die Nummer 3 sein wird.
Mhm. Also Ausblick auf nächste Saison. Ich habe sie hinter den Packers, aber deutlich vor den Bears und Lions. Ich glaube nicht, dass sie die Division gewinnen, aber ich sehe sie durchaus in den Playoffs. Und da geben mir auch die Statistiken recht. Wenn Mike Zimmer so weitermacht, sind die Vikings dieses Jahr wieder in den Playoffs. Ganz witzig, seit er als Head Coach übernommen hat. Wirklich jedes zweite Jahr in den Playoffs gewesen. Wir haben wieder ein Playoffs-Jahr.
Ja, es wäre schön. Das wäre schön. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Und ich sag mal so, ne, wenn man dann auch noch mal das dritte Mal hintereinander die New Orleans Saints dann schlagen könnte, wäre das natürlich auch eine feine Sache.
Oh ja.
Ich würde mich natürlich auch mal sehr freuen, wieder mal über ein Heimspiel. Aber da sagst du es zu Recht. Wir werden gleich auch noch mal über die Packers sprechen. Da ist ja in den letzten Tagen und Wochen ja ein bisschen was passiert. 8,5 ist das, was ich rausgesucht habe, was Vegas sagt. Ja, also wenn dieser Kader fit bleibt, wenn die Secondary wieder einen Sprung nach vorne macht, wenn Patrick Peterson nicht so sich nach unten entwickelt, wie vielleicht der eine oder andere es haben möchte, dann glaube ich, ist auch ein Over möglich. Ich könnte mir dann auch vorstellen, dass man vielleicht auch bei den Bears dann sagt, okay, wir lassen erstmal irgendwie Andy Dalton, scheiß drauf, was passiert. Und die klicken dann doch nicht so, wie wir glauben. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Vikings wieder so in die Nähe der Playoffs kommen könnten. Aber da muss auch tatsächlich was passieren. Der Schedule ist hart, das muss man schon sagen. Also wenn wir schon so die Road Games angucke, gut, at Cincinnati, at Arizona, das ist machbar, aber man hat auch at Carolina, ist auch nicht einfach, at Baltimore, at Los Angeles Chargers, at San Francisco, at Bears natürlich, ne? Man hat auch noch Rams zu Hause, Pittsburgh zu Hause, also das ist alles nicht so ganz simpel. Ich glaube, es wird viel darauf ankommen, wie man in der eigenen Division performt, und da muss man wirklich stabiler werden.
Mhm. Du hast es angesprochen, vermutlich das beliebteste Team in Deutschland, vielleicht mit den Seahawks zusammen, und auch für mich mit Abstand das beste Team in der Division. Die Green Bay Packers, Probleme letzte Season, also wenn du in die Statistiken gehst, wirst du da nicht allzu viel finden. Ich glaube, das größte Problem war der Call im NFC Championship Game, ja, für das Field Goal zu gehen.
Ja, fair. Das ist vermutlich das, ja. Es war halt unfassbar knapp gewesen, ne? Aber wenn man ehrlich ist, es ist halt wie verhext, ne? Irgendwie kriegen sie es nicht mehr gebacken, in den Super Bowl zu kommen. Das ist ja in den letzten Jahren häufiger mal der Fall gewesen, dass denen auch knapp irgendwie die Teilnahme am Super Bowl einfach durch die Lappen gegangen ist. Und bis dahin haben sie aber super gespielt. Also ich bin weitestgehend, muss man das schon echt extrem anerkennen. Das war eine echt tolle Saison der Packers. Das können sich die Fans jetzt natürlich nichts von kaufen, dass man im NFC Championship Game rausgeflogen ist, aber schlecht war es nicht.
Definitiv, ja. Stärken definitiv, also Offense. Man hat die meisten Punkte erzielt, man ist Fünfter in Yards, und auch die Defense 13. in Punkte zugelassen, 9. in Yards zugelassen. Also das sind definitiv Statistiken. Da kann man sich nicht beschweren, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut. Also ich hab auch noch mal hier geguckt, die VOA 4. overall, Offense 1., Defense 17. Man sieht es, ne? Du brauchst halt auch keine dominierende Defense mittlerweile in der NFL, um wirklich gut zu performen. Was sie halt richtig gut machen, sie haben sehr hohe Frequenz an Early Down Passing und sind dabei super effizient. Ich meine, Aaron Rodgers hat halt eine Top-Saison gehabt, das muss man dann auch nochmal sagen, ne? Sie haben halt auch vom Turnover Differential profitiert. Das könnte die Saison wieder ein bisschen in die andere Richtung gehen. Das ist ja sehr volatil. Nichtsdestotrotz, also das war schon echt beeindruckend. Und ich meine, ja, so ein bisschen die Nemesis Tampa Bay Buccaneers, ne? Man hat halt in der regulären Saison gegen die verloren, man hat halt im den Playoff gegen sie verloren. Gegen Minnesota hat man auch einmal verloren, das hat mich natürlich gefreut, das war dann auch so die Zeit, wo es dann wieder ein bisschen für die Vikings Richtung Playoffs ging. Knapp gegen Indianapolis verloren, aber dann den Rest alles gewonnen so, und zwar halt auch relativ eindeutig aus meiner Sicht. Auch ein sehr schöner Sieg gegen die Tennessee Titans, den ich damals auch so nicht erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist wirklich, also weiß nicht, Vermutlich werden sich die Fans eher in den Hintern beißen, dass man nicht ins Super Bowl gekommen ist, weil ich glaube, man hätte sehr, sehr gute Chancen gehabt, auch im Super Bowl zu gewinnen. Das wäre ein interessantes Duell gewesen zwischen Kansas City und Pat Mahomes und Aaron Rodgers. Ja, hat nicht gereicht. Und ja, das ist, ich sag mal, jetzt kommt das dritte Jahr unter Head Coach Matt LaFleur. Und es sah ja jetzt lange Zeit in der Offseason nicht so aus, als wenn Aaron Rodgers zurückkommen würde, ne?
Mhm. Also du hast es angesprochen, ich glaube, als Packers-Fan beißt man sich in den Arsch, seit man den Super Bowl gewonnen hat, 4-mal im NFC Championship gescheitert.
Ja.
Das tut natürlich verdammt weh. Ja, du hast Aaron Rodgers angesprochen. Ich glaube, da können wir am Ende nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich würde jetzt direkt zum Draft gehen. Mhm. Also, man hat an 29 Cornerback Eric Stokes von Georgia gedraftet. Ja, war jetzt tatsächlich nur mein Nummer 7 Corner, auf dem war ich wirklich nicht hoch. Ja, ein gutes Size mit 6'1, Stretchard Junior. Er ist halt lightning fast, Alter. Also, Ich will nicht wissen, wie viele Boards der hochgerutscht ist, nachdem dieses Video mit dem, ich glaube, 4,29 Fortiatash war es, durchs Internet gegangen ist. Also, der ist ja auf jeden Board nach oben gerutscht danach. Also, brutal. Ja, ist für mich ein Outside-Only-Corner. Ich sehe nicht, dass der Slot-Corner oder sonst irgendwas spielen kann. Ja. Eigentlich sollte er Starter sein. Ich weiß nicht, ob du Kevin King weiter spielen lassen willst. Spätestens nach seiner, sagen wir mal, nicht so überzeugenden Performance im NFC Championship Game. Weiß ja, nicht. Also, ich glaube, da sehe ich Eric Stokes eher als Starter als ihn. Und dann an 62 ist man mit einem Center gegangen, was auch bitter nötig war, weil man einen absoluten Top-3-Center und jetzt auch den bestbezahltesten Center der Liga mit Corey Linsley in der Free Agency verloren hat.
Ja.
Josh Myers, solider Pick an der Stelle, war mein Nummer 5 Interior Offensive Lineman. 6'5", Redshirt Junior von Ohio State. Der wird definitiv starten. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, ich denke auch. Man muss natürlich so ein bisschen sehen, ob er direkt auf Center starten wird. Also ich habe auch gelesen, dass David Bakhtiari durchaus, ich sag mal, in der Verlosung ist oder war. Muss man mal sehen, aber letztendlich hast du natürlich recht, Corey Linsley wird ein ziemlich großes Loch reißen. Es ist halt so, ne? Die Packers haben halt traditionell eine sehr, sehr, sehr starke O-Line. Und das ist wirklich eine Ausnahme-Unit. Ne? Und ich bin großer Fan von David Bakhtiari. Er hat jetzt auch eine Kreuzbandverletzung gehabt, kommt jetzt wieder, muss man sehen, ob er jetzt auch rechtzeitig fit wird. Aber Myers wird mit Sicherheit ein guter Pick sein. Sowieso. Ne? Ich meine, wir haben ja vorhin über Justin Fields gesprochen, wie viel Zeit er hinter dieser Line hatte. Wyatt Davis ist zu den Vikings gegangen, Josh Myers jetzt zu den Packers. Also sie sind auf jeden Fall, bin ich mal sehr gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der direkt dann auch starten könnte.
Genau, das war es eigentlich an wirklich relevanten Picks in meinen Augen zum Draft in Free Agency. Also
mich hat vielleicht noch so ein bisschen gewundert, aber das ist halt auch so ein bisschen natürlich die gehässige Sicht eines Vikings-Fans. Ich habe natürlich so ein bisschen gehofft, dass man Aaron Rodgers noch ein bisschen stärker ärgert mit dem Draft, ne? Dass man sich in der Runde 1 nochmal einen Running Back holt oder sowas, aber das hat man sich dann doch irgendwie ein bisschen verkniffen und mit Amari Rodgers in Runde 3 halt auch noch einen sehr fähigen Wide Receiver geholt. Aber das fand ich halt auch im Draft vorher, ne? Also das muss man halt auch sagen, hat AJ Dillon geholt, ist sicherlich ein guter Running Back, ne? Aber ja, mal ohne Witz, ne? Ich meine, so früh sich den zu holen, Jordan Love, ne? Also das ist halt auch noch ein Spieler, wo man sagt, okay, ich meine, da kann ich schon Aaron Rodgers ein bisschen verstehen, dass man sagt, so, was macht ihr denn da eigentlich, ne? So,
naja. Also ich meine mich zu erinnern, dass es in Draft-Twitter letztes Jahr nicht wenig Stimmen gab, die gemeint haben, AJ Dillon, boah, den hatte ich in der 6. Runde.
Ja, genau.
Geht dann in der 2. Also das war für mich wahrscheinlich einer der schlechtesten Picks im Draft. Also Damon Arnett, ne?
Ja.
Typischer Raiders-Pick, ja, muss ja auch mal sein, ne? Aber ja, genau. Ansonsten, man hat Randall Cobb geholt, War Wunsch von Aaron Rodgers, war schon mal QB, Wide Receiver bei Green Bay. Rotation und Wide Receiver recht viel mehr sehe ich für den nicht. Hat man halt alles getan, um Aaron Rodgers ein bisschen zu besänftigen.
Ja, es ist interessant, weil ich meine, ich weiß nicht, es passt jetzt auch ganz gut, ne? Letztendlich hat jetzt Rodgers die Bedingung an die Franchise gestellt, dafür, dass er halt wieder spielen möchte oder da spielen kann für die Franchise. Für mich ist das ein bisschen surreal. Auf der anderen Seite, ich meine, Rodgers ist halt ein generational Talent auf der Position, auf der wichtigsten Position in der NFL. Hast eigentlich nichts mehr zu beweisen, ne? Ich meine, du kannst natürlich dann sagen, so, guck mal, Leute, mein Leistungsfenster schließt sich langsam, ne? Ist ja nicht jeder ein Tom Brady. Und vor allem Aaron Rodgers ist halt auch irgendwie vom Spielerischen her auch nochmal eine Stufe, finde ich, über Brady. Ich meine, das ist auch völlig klar, ne? Ich meine, der möchte einen Titel gewinnen und er möchte halt einen Titel mit einem guten Team gewinnen. Aber, und das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Randall Cobb Trade habe ich nicht verstanden. Mein Randall Cobb ist jetzt, man sicherlich hatte gute Jahre in Green Bay gehabt, ne? Aber das wird jetzt auch nicht der Difference Maker sein. Also, weißt du, das ist halt so, ich meine, ich kann mich doch nicht über irgendwie schlechten Picks beschweren, ja? Und dann irgendwelche Spieler zurückfordern, wo man eigentlich so neutral betrachtet sagen muss, ja, da ist vielleicht eine gute Ergänzung für die Stimmung im Lockerroom, aber auf dem Feld weiß ich nicht, ne?
Ja, mehr definitiv
wahrscheinlich
nicht.
Jetzt wird wahrscheinlich hier Randall Cobb bester Wide Receiver in der Saison und ich sehe dann wahrscheinlich alt aus, aber Stand jetzt würde ich das nicht sagen.
Ja, nein, also vor allem, du hast Devontae Adams, du hast Allen Lazard, du hast Marquez Valdes-Scantling, du hast Emery Rogers gedraftet, du hast EQ. Du hast auch noch Devin Funch, der ja auch einige Snaps gespielt hat, beziehungsweise Randall Cobb. Das ist halt einfach nur so, meh. Ich warte eigentlich nur darauf, dass sie Jordy Nelson holen. Aber
Genau.
Stärken nächste Season, die Offense definitiv. Also die Rodgers-Adams-Connection, ganz, ganz großer Punkt. Und auch der 1-2-Punch, Aaron Jones und AJ Dillon.
Ja, absolut. Also ich denke, die Offense ist weitestgehend funktional. Wird das Prunkstück sein dieses Teams und mit Aaron Rodgers sind sie Instant-Kandidat für den Sieg in dieser Division. Ich bin ein bisschen gespannt, ob nicht ein gewisser Regress-Effekt eintreten wird, weil ich sag mal, diese Leistung, die Rodgers letztes Jahr gebracht hat mit seinen 48 Touchdowns und nur 5 Interceptions, das wird sich schwer halten lassen. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, wenn einer ein Zauberer ist, dann Aaron Rodgers. Ne?
Definitiv. Also noch eine Stärke, die ich mir aufgeschrieben habe, ist definitiv Jaire Alexander. Top 3 Cornerback in der NFL für mich. Viele sagen auch, für sich ist er der Beste. Nee, da kommt der Jalen Ramsey Fanboy in mir durch. Den habe ich dann doch noch mal ein Stückchen drüber, aber grandioser Corner. Und dementsprechend würde ich gleich überleiten. Ausblick auf nächste Season. Super Bowl, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, so kann man das titulieren. Also das ist tatsächlich das Jahr, wo es klappen muss. Sie haben ja noch die beiden Smiths, ne? Also Za'Darius Smith und Preston Smith. Also das heißt, selbst also die Defense kann auch was. Ne? Das sind macht auch keinen Spaß, gegen die zu spielen. Ich meine, die brauchen aber auch nicht so dominant zu sein, aber trotzdem sind das zwei Ausnahmespiele aus meiner Sicht. Wird es was mit dem Super Bowl? Schauen wir mal. Also, ich glaube, es wird wirklich viel davon abhängen, wie die Chemie innerhalb dieses Teams sein wird. Wenn man wirklich, jetzt sagen wir mal, diese ganzen Differenzen hinter sich lassen kann und sagen kann, hey, wir fokussieren uns jetzt, was ist diese Saison, dann hat dieser Roster sehr, sehr gute Chancen, weit zu kommen in die Playoffs. Sie müssen aber den letzten Step machen und das hört sich alles leicht an, aber das ist es nicht. Das ist nicht trivial. Letztendlich glaube ich, dass sie aber mit dieser Division keine Probleme haben werden, denke ich. Also das einzige Team, wo, also wie gesagt, es kann sein, dass man vielleicht mal das eine oder andere Spiel gegen die Bears oder Vikings verliert, aber letztendlich glaube ich, und das Over-Under liegt bei 11, ich glaube, sie werden mehr Siege holen. Ich glaube, sie werden mehr Siege holen. Sie werden in die Playoffs gehen, sie werden diese Division gewinnen. Und ich glaube aber, dass sie den Super Bowl nicht gewinnen werden.
Ja, ich glaube es auch nicht. Also auch hier nochmal schön, kann man sehr gut auf diese Last Dance-Thematik aufgreifen, die ja auch Aaron Rodgers und Devontae Adams beide dieses ikonische Bild in ihrer Instagram-Story hatten.
Ja.
Rodgers kann nach dem Jahr gehen, also ja. Er darf gehen, er hat Potential out nach dem Jahr. Devontae Adams ist nach dem Jahr Free Agent.
Ja.
Es ist halt jetzt wirklich die letzte Chance für die Packers, einen Super Bowl zu holen, weil wenn Rodgers geht, da bin ich mir hundertprozentig sicher, geht Adams auch.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt, wo siehst du Aaron Rodgers nach dem Jahr, bei welchem Team?
Oh, das ist wirklich schwer zu sagen. Also, wenn sich die Geschichte wiederholt, dann wird er vielleicht zu den Vikings gehen, wie Brett Favre damals. Aber das glaube ich tendenziell nicht. Ja, schwer zu sagen. Also, wo könnte ich den sehen? Weiß ich nicht. Vielleicht macht also, Denver doch nochmal einen Anlauf.
Genau, das wäre tatsächlich mein Top-Landing-Spot für Aaron Rodgers. Ja. Die Broncos, die NFC West-Preview wird bald aufgenommen, aber ja. AFC West, so viel kann ich schon mal sagen, die Broncos sind für mich ein Quarterback von einem Super Bowl-Sieg entfernt.
Ja, absolut. Also der Roster ist aus meiner Sicht auch mega stark und den hätte ich jetzt auch tatsächlich dort gesehen, wenn dieser Trade zustande gekommen wäre.
Mhm.
Und dann wäre natürlich die Division wide open gewesen. Also ohne Aaron Rodgers wäre das echt eine weit, weit offene Division geworden. Vielleicht sogar mit guten Chancen für die Vikings, aber so ist es halt nicht gekommen. Ja, ich weiß nicht. Also wenn es nicht die Broncos sind, weiß nicht, ob man dann vielleicht nicht doch irgendwie vielleicht New Orleans oder Pittsburgh oder so, weil ich meine, da ist halt auch nicht alles so ganz klar. Was meinst du?
Eagles. Ich würde es nicht ausschließen. Also es hängt jetzt sehr, sehr viel von Jalen Hurts ab dieses Jahr. Ja. Aber du hast halt mindestens zwei First nächstes Jahr. Gut, Carson Wentz ist jetzt mal wieder verletzt. Überraschung.
Ja.
Und vielleicht wird es kein dritter First. Aber für mich läuft es auf zwei Sachen raus, wenn Jalen Hurts nicht gut spielt. Und das eine ist entweder, du holst Aaron Rodgers als Free Agent.
Ja.
Oder du tradest für Deshaun Watson.
Ja, vielleicht ist tatsächlich Deshaun Watson der realistischere
glaube ich auch.
Weg. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, was bei Aaron Rodgers halt klar ist, und das wird halt aber auch diese Saison zeigen, ne, hängt davon ab, wie gut die Saison auch statistisch bei ihm laufen wird. Und man muss natürlich dann auch überzeugt sein, dass er vielleicht noch mal ein, zwei Jahre im Petto hat, ne, um irgendwie, es muss halt ein Team sein, was möglichst vollständig ist, um sich einen Aaron Rodgers zu holen. Bei einem Deshaun Watson ist es wiederum anders. Ne? Der hat natürlich noch ein paar Jahre mehr im Tank. Aber da stellt sich mir auch so ein bisschen die Frage, ne, wie viel Ballast dann letztendlich dann auch mitnimmt. Ne? So, also wenn sich da diese ganzen Anschuldigungen als nur halbwegs wahr zeigen, dann weiß ich nicht, ob du den unbedingt haben willst in deinem Team. Also ich hätte es nicht so gerne.
Ja gut, die Eagles sind ja jetzt auch irgendwie dafür bekannt, dass gerade solche Spieler neues Zuhause bei ihnen finden. Grüße gehen raus an Michael Vick.
Ja.
Genau, aber dann würde ich sagen, war es das für heute. Hat mega Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Also ich habe zu danken. Ich fand es auch eine sehr schöne Unterhaltung. Ich finde diese Division nach wie vor super toll. Ist auch mit ein Grund, warum ich Vikings-Fan geworden bin, weil ich auch alle diese Franchises, auch historischen Franchises, sehr, sehr schätze. Und natürlich ist man da so ein bisschen als Vikings-Fan biased, aber ich muss natürlich anerkennen, also da sind tolle Spieler bei den anderen Teams und wie gesagt, Rivalitäten gehören dazu. Insofern sehr launiger Talk heute und ich denke, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch die nächsten Previews auf jeden Fall nochmal reinziehen müssen.
Genau, mit diesen Worten dann auch von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.